Soundcheck Talk Nummer 4. Meine heutige Gästin, mit ihr habe ich 10 Jahre von meinem Leben sehr intensiv verbracht. Wir haben wahnsinnig viele Geschichten zusammen erlebt. Sie ist der Trout in den Wechseljahren, sie ist Queen of Comedy, sie ist eine Rampensau und sie ist eine wunderbar gute Freundin von mir. Helga Schneider, Regula Esposito, herzlich willkommen.
Grüezi miteinander.
Regula.
Herr Steck.
Bachenbillach Downtown, hast du den Weg da gefunden?
Wahnsinn.
Regula, wie haben wir uns kennengelernt? Magst du dich daran erinnern?
Ich meinte über Daka Pickles. Mhm. Über die Ohrenwürm.
Mhm, genau, ja. Die Ohrenwürm, ja. Das war es. Kann man das auch
so Lisa hat wollen ihre Barbie frisieren, Lückli machen, Schlitt, Haar und Champonieren.
Ein Welthit?
Ja, der Durchbruch.
Das war im 96. Ja. Und so haben wir uns einfach das erste Mal, sind wir uns erst mal begegnet. Und dann 2 Jahre später sind wir mit den Aka Pickles, was ja so ein bisschen auch dein Baby war damals, ein Album produzieren, beziehungsweise ein Live-Album mischen bei mir.
Vergiss ich nie mehr.
Ich auch nicht. Das war eine hohe Fuhr. Es war eine Show, die man zusammengeschnitten hat aus verschiedenen Shows. Ja. Eine Mundart-Version und eine hochdeutsche Version. Ich glaube, wir sind einen Monat plus minus sind wir da dran gesessen. Ja. Ja. Also.
Vergiss ich auch nie mehr.
Ja, und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Dann sind wir da mit den Pickles unterwegs gewesen, mhm. Und dann ist ja das Thema Pickles irgendwann einmal fertig gewesen. Haben wir aufgehört. Ja. Und dann hast du gefunden, so, Schneiderli muss jetzt allein auf die Bühne.
Ja.
Und das war im 2011, gell?
Herbst 2010, ja.
Ist im 10. gewesen sogar? Ja. Wow, ja. Oh, das stimmen meine Berechnungen nicht. Ja. Okay, und das war mit Helga is Back.
Ja.
Unser guter Freund, der Roland Strobel, hat ja dort Musik gemacht.
Ja.
Gell? Und er hat dann irgendwie gefunden, wo es um einen Techniker gegangen ist.
Ich kenne da einen.
Und wo du ihn genau erkannt hast.
Da habe ich gesagt, den kenne ich auch.
Und nach dieser Helga is Back-Zeit, was ist dann gekommen? Dann haben wir
Hellness
haben wir gehabt.
Dann haben wir Superhilga gehabt.
Mhm.
Dann haben wir den Zirkus Knie gehabt.
Zirkus Knie.
Dann haben wir das Miststück gehabt.
Und dann noch ein Knie, das Miststück.
Miststück, das Wittenzauer. Mhm. Ja.
Wittenzauer, dort habe ich bin ich zwar schon immer dabei gewesen, ja, als Techniker.
Aber auch noch aber involviert.
Ja. Involviert ja, mit der Musik. Ich habe bei dir nicht nur Technik und die Lämpchen bedient, sondern habe ja da... Ich habe den Leuten immer gesagt, ich sei der imaginäre Bühnenpartner von der Regula.
Ja, das war auch so gewesen, ja. Ja. Legendär, ja. Das
legendär im Moment. So, ja. Regula, ich habe ein paar Zahlen.
Ja.
Und zwar, wir sind plus minus 10 Jahre unterwegs gewesen, oder?
Ja.
Also das sind etwa 60 Shows im Jahr gewesen. Also haben wir doch plus minus etwa 600 Shows zusammengefahren.
Ja, es könnte auch sogar noch mehr gewesen
sein. Könnte sogar noch mehr gewesen sein. Aber bring jetzt meinen Plan nicht durcheinander, weil ich habe das schön ausgeschafft. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man für eine Show im Auto etwa 150 Kilometer hin und zurück fährt, oder? Plus minus sind das im Jahr 9000 Kilometer. Das ist die Distanz Zürich-Kapstadt, wo wir jedes Jahr gefahren sind. Auf 10 Jahre bezogen sind das 90'000 Kilometer. Wir haben zweimal die Welt umrundet, Schneiderli. Zweimal die Welt umrundet und uns Storys erzählt im Auto.
Ja.
Wir haben, sagen wir, 3 Kaffees pro Show gesoffen. Das waren also etwa 1'800 Kaffees gewesen. Und jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Wie viele Kupplis sind das gewesen? Dein Lieblingssirup?
Ja, genau. Ja. Also, das ist jetzt eine ernsthafte Frage.
Das ist ein ernsthafte
Punkt.
Nein, das ist eine ernsthafte Frage. Das wollen wir jetzt wissen.
Ja, das wollte ich gar nicht wissen. Also, es ist ja so, früher habe ich ja wirklich auf der Bühne, also vor allem bei Hellness, haben wir ja so eine Bleche, so eine Paris Hilton Prosecco-Büchse gemacht. Das, ich weiss, ob du dich noch magst erinnern, die haben wir dann verkauft an der Bar. Und es war auch lustig gewesen, wenn wir so auf die Bühne gekommen sind, haben alle älteren Damen so ein Büchschen in der Hand gehabt. Gegügelt. Und dort habe ich auch noch auf der Bühne immer Küppli gesoffen. Und irgendwann habe ich dann gefunden, ja, also, nein. Irgendwann ist der Herr Steck gekommen. Weil irgendwann habe ich dann auch vor der Show noch vielleicht ein Küppli gehabt, während der Show ein Küppli. Und dann, also es ist ja nie so, dass ich massiv getrunken habe, aber seit, ja, weiss ich, als zwei, drei Küppli gewesen. Und dann irgendwann bist du Magnerin, hast auch du mal gesagt, hey, ich merke total den Unterschied, wenn du topfnüchtern auf die Bühne kommst oder wenn du auch schon nur ein Güppli getrunken hast, spüre ich, dass du eine andere Konzentration hast. Und das war dann der Break, gewesen, wo ich keinen Alkohol mehr getrunken habe.
Das bin ich gewesen,
ja, das haben wir mal. Ja, also es sind auch noch andere Gründe gewesen. Ich habe wahnsinnig zugenommen, mal, als ich aufgehört habe zu rauchen, mit Schilddrüsenproblemen gehabt. Dann habe ich bang 20 Kilo mehr gehabt. Dann bin ich auf No Sugar und No Alcohol. Und das war dann so alles so die Zeit gewesen, wo ich dann zwar immer Flaschen Champagner auf der Bühne hatte.
Eine Fake-Flasche.
Und dort hat
die
ja
Kante
immer,
gegeben hast, gell?
Haben wir Kante. Seitdem gebe ich mir jeden Abend Kante mit Rivella Blau. Mit Wasser verdünnt, ja.
Mit dem Diarrhö-Säftli.
Genau.
Quasi. Die Bühne, wo du ja jetzt seit 34 Jahren, oder sind es 34 Jahre, glaube ich, wo du auf der Bühne bist, mit sogar noch mehr. Ja. Ist die Bühne ein Zuhause für dich oder ist das ein Arbeitsplatz?
Wurde? Beides. Also es ist selbst jetzt, auch wenn ich auf der Bühne bin, für einen anderen Künstler, wo ich irgendwie auf der Bühne, hinter der Bühne etwas mache. In dem Moment, wo ich auf die Bühne laufe, das ist absolut mein Raum. Mhm. Das ist mein Zuhause. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch Arbeiten, ganz klar. Das ist wie eine Beziehung. Der Schatz ist der Schatz, aber manchmal muss man auch dran arbeiten.
Weil das hat mich wirklich immer fasziniert, also in den 10 Jahren, wo ich dich so intensiv erlebt habe, dass egal, was gerade sonst abgeht bei dir, du kannst Magenpuff haben, du Grindweh, Liebeskummer, was auch immer wir schon alles erlebt haben in diesen Jahren. Ja. Du gehst auf die Bühne und dann bist du einfach da.
Ja.
Und da habe ich also hohen Respekt davon.
Aber ich glaube, das ist auch, also gut, das ist auch mein Anspruch an die Bühne, dass die Präzision da ist, dass man das immer nicht 100%, sondern 200% macht. Das ist so einfach der Safe Room von dieser Show, oder? Das ist für mich kein Hobby, sondern wirklich ein Beruf, wo ich auch eine Verantwortung spüre für das Publikum. Die kommen ja auch und lachen und erwarten etwas und haben Geld dafür gezahlt. Und
das
vielleicht
das
merkt man es eben auch noch ein bisschen mehr beim Wort, oder? Also ich denke, also ich stelle es mir manchmal so vor, bei einer Band, oder, wo in einer Gruppe ist, wo über die Instrument ihre Welt darbietet, im Sound, da ist vielleicht nochmal eine andere Energie rum. Dort merkt man das vielleicht nicht so, weil ein Lied mehr oder weniger immer gleich präsentiert wird, oder? Und beim Wort merkt man das dann halt vielleicht viel, viel schneller, wenn jemand energetisch tiefer ist oder die Energie ganz oben hat. Und vor allem, wenn man alleine ist. Das ist ja auch noch etwas, früher bei den Acapicals, da sind immer noch 3 andere auf der Bühne gestanden. Also da hast du schon auch einmal gewusst, jetzt, die schnurren jetzt 5 Minuten. Du musst zwar präsent sein auf der Bühne und immer den Fokus zum Publikum haben, aber dann kannst du auch einmal dir überlegen, soll ich heute
im
Hotel bleiben oder soll ich mit dem Zug nach Hause? Also weißt du, auf der Bühne. Oder? Aber wenn du allein bist, dann ist eigentlich so ein Gedanke, ist gerade der Abschuss.
Aber gibt es auch Momente, wo das Vierergespann, wo wir gewesen sind, oder einfach der Support, den du hast auf der Bühne, auch manchmal ein bisschen vermisst, wenn du so allein unterwegs bist? Ich meine, es ist zwar schon ein bisschen her und jetzt hast du das schon etabliert, mit dem allein auf der Bühne sein. Aber wo du denkst, das ist einfach schon noch... Es war schon noch cool, dass ich da den Support kann von denen.
Also ich tue es eigentlich nicht vergleichen. Es ist die Zeit, ist die Zeit und jetzt habe ich meine Zeit und ich fühle mich total wohl innerhalb von dem, was ich mache und ich will es nicht mehr anders haben. Ich vermisse es nicht, absolut nicht. Und es ist aber dort, wo es halt war, ist es so gut gewesen, wie es war. Und jetzt ist es auch gut, wie es ist. Also es ist es hat so eine andere Dimension. Ich bin auch mittlerweile so in einem anderen Lebenskonstrukt rein wie damals. Und es ist natürlich, es hat immer alles seine Vor- und Nachteile, oder? In einer Gruppe oder als Solist. Und was man ja nie sieht, was ich auch immer wieder den Leuten sage, auch wenn du allein auf der Bühne stehst, eben, du hast immer einen Techniker, wo du ganz genau, auch wenn das also nicht so klar ist für jeden Mensch im Publikum. Das ist wie ein Part für mich, der sehr, sehr wichtig ist, weil der bringt mir im richtigen Moment einen Hall oder einen Effekt oder eine Hintergrundmusik oder ein Playback. Oder jetzt weiss ich, wenn ich blau sage, dann wird die Bühne blau. Oder wenn ich Himmel sage, dann geht eine Musik los. Und ich weiss, da ist immer jemand drin, wo mit mir die Show fährt. Und dann hat man im Büro seine Leute, man hat der, der das Kostüm macht, die Perücke. Du bist ja nicht, du bist, und dann das Publikum, ich bin ja immer mit dem Publikum. Ich glaube so, ich war letztes Jahr an einer Veranstaltung, die nicht so gut gelaufen ist, wo 30 Nasen im Publikum waren, und da habe ich gedacht, ja, boah, das ist dann schon nochmal, ich hatte das ja auch schon gehabt, dass mal das Publikum nicht so. Also, es hat dann auch eine ganz private Intimität, wenn es wenige Leute sind. Mhm. Aber jemand, der jetzt noch nicht so sattelfest ist, wie ich, der jetzt das bald 40 Jahre macht, ist das dann schon nochmal eine Challenge, oder? Dass du die Energie anbringst, dass du die Leute hast. Aber wenn du mehr oder weniger einen vollen Saal hast, das unterschätzt man auch immer, die Energie, die ich vom Publikum bekomme. Ich bin ja nie allein. Ich habe ja immer, weiss ich was, zwischen 80 bis 500 Leute von mir. Wir sind miteinander, das ist eine Energie in einem Raum.
Das merkt man ja auch, wenn du das Zusammenspiel mit dem Publikum ganz offensichtlich zelebrierst, indem dass du ins Publikum gehst und sie mit einbeziehst. Habe ich dir ja schon ein paar Mal gesagt, das habe ich immer als Highlight vom Abend gefunden, weil dann musst du improvisieren.
Ja.
Oder? Dann ist nichts nach Drehbuch. Und wenn du improvisierst, dann finde ich, da kommt wirklich deine Stärke extrem zur Geltung.
Ja. So, das macht auch riesig Spass.
Das merkt man auch. Nochmal schnell wegen der Pickles. Ja. Zu dieser Zeit, wo du mit diesen Girls unterwegs warst, hättest du dir dazumals schon vorstellen, dass du mal das allein machst?
Ich habe mir das gar nicht überlegt, oder? Weil du bist so intensiv in dieser Gruppenkonstellation gewesen. Und dann ist es immer irgendwie auf eine Premiere, auf eine Derniere, auf irgendetwas zugezielt. Und da bist du so in dieser Bubble rein. Also man macht sich dort nicht Gedanken, wo will ich mal landen, wo will ich mal bleiben. Ich muss unbedingt eine Solo-Karriere machen. Überhaupt nicht, gar nicht. Nein.
10 Jahre, du und ich.
Ja.
Gibt es da irgendwelche Storys, wo dir geblieben sind, die wir zusammen erlebt haben?
Ja, es gibt tausende von Storys. Nein, also da geht mir jetzt den ganzen Film durch. Ja. Aber man kann vielleicht nicht alles erzählen.
Eben, wir müssen vielleicht piepsen, gewisse Sachen.
Ja, also, du bist ja auch der Meister im Improvisieren gewesen. Muss man auch mal sagen, oder? Also, das ist ja für die, es gibt ja viele Leute, machen sich gar keinen Begriff, was wir zwei ausserhalb von dieser Show auch noch gemacht haben, oder? Also, das ist vielleicht ein bisschen gemein, jetzt müssen wir vielleicht den ersten Pieps machen. Es gibt so Veranstalter um Veranstalter, es gibt Profi-Veranstalter, es gibt Kleintheater, es gibt Stadttheater, es gibt wahnsinnig viele professionelle Sound- und Lichtbuden, wo einem die Entourage manchmal springen. Aber es gibt halt auch Veranstalter, wo so, ich sage jetzt mal, 1 bis 4 Veranstaltungen machen pro Jahr und eigentlich keine Ahnung haben. Und die denken einfach noch, Helga Schneider, das war noch cool gewesen, komm, die nehmen wir. Ja, und dann hat man zwar das Management, das sagt, ja, aber es braucht eine Bühne und die Bühne hat eine Wand hinten und eine Decke drüber und das braucht einen leichten Ton. Das ist dann der sogenannte technische Rider, wo wir natürlich wissen, von was wir reden. Und dann denkst du, ja, die haben jetzt alles vorab geklärt, aber dann kommt man eben und es hat nichts.
Ein Nachtischlämpli.
Es hat einfach irgendwie eine katastrophale Situation. Und da haben wir ja auch viel. Also wir haben irgendwelche Schulhäuser. Einmal haben wir, glaube habe ich gefunden, komm, das geht jetzt gar nicht. Da sind wir Garderoben, so riesige Garderoben, haben wir auf die Bühne geschleppt und haben dort Tücher drüber gehängt, dass das irgendwie eine Bühne geworden ist. Und haben irgendwo noch
Wann sind wir irgendwie angebracht?
Der Hausabfahrt vom Hausabfahrt.
Ach, Hausabfahrt.
Hausabfahrt ganz.
Das ist auch.
Piep,
piep, piep. Aber es ist eine Gattung von Leuten. Da gibt es auch ganz tolle Hausabfahrt.
Ja.
Haben wir auch, müssen wir betonen.
Ja, gibt es auch Lieblingshausabfahrt.
Es gibt so so nach dem Motto, da hinten könnt ihr dann nicht parkieren. Genau. Ins Auto wechseln. Ja, was da?
Ja, nein, die Bühne, da könnt ihr jetzt nicht draufstehen. Die ist frisch putzt.
Ja, genau. Die Lampen verstellen. Nein, sicher nicht. Die haben wir eingerichtet. Das hat noch niemand wollen.
Ja, und das ist ja die Improvisationsgeschichte. Die hat, ist nach wie vor.
Ist auch immer eine Challenge gewesen.
Ist also, immer ein Wahnsinns-Challenge.
Und sehr gutes Gefühl, wenn dann die Show gelaufen ist und man musste sagen, auch das haben wir
da gemacht. Haben auch einige Leute gestaunt bei uns, oder? Wo ihre Turnhallen oder ihr Gemeinsaal noch nie so gesehen haben.
Ja. Das ist mega schön.
Ja.
Oder?
Ja.
Bettina Schelke, die du ja auch kennst, du merkst, ich bin ein bisschen angetatscht, ich habe extra für dich ein bisschen eine Kältung angezaubert, dass ich ein bisschen sexy töne heute in diesem Podcast. Ich hoffe, du schätzt das.
So ein bisschen die alte Frau mehr kann.
Bettina Schelke kennst du ja auch.
Habe ich übrigens kennengelernt. An einem von meinen allerersten Solo-Auftritten. Ja. Bin ich irgendwo eingeladen gewesen, Ende 2010, Anfang 2011, an einer Comedy-Mix-Show in Basel. Da war Bettina dort. Wow. Ja.
Ja. Wir sind ja gegenseitig ein bisschen Fan. Sie ist Fan von dir und du von ihr.
Ja.
Sie ist in der dritten Folge ist sie da gewesen. Und dort haben wir es auch von lustigen Geschichten gehabt, die so während einem Gig passiert. Und sie hat dann die Story erzählt, dass sie gebucht worden ist für eine Hochzeit, um zu spielen gehen. Es hat einen Kreis in dem und dem Spunten, in dem und dem Ort. Und sie ist dann dort angefahren und hat angefangen einrichten. Und ich dachte, ich kenne so niemanden.
Ja.
Und hat sich herausgestellt, dass es im gleichen Dorf zwei Restaurants gibt mit dem gleichen Namen.
Ja.
Also es war ja der falsche Hochzeit gewesen. Aber mir ist es so in Erinnerung, dass wir auch schon irgendwo mal angefahren sind.
Ja,
und dann
Kirchberg.
Kirchberg.
Hashtag Kirchberg. Ist nach wie vor der Running Gag auf der Autobahn.
Ist das Kirchberg?
Ja.
Da gibt es ja vermutlich offensichtlich ein paar von diesen huren Kirchberg, oder?
Also ich kenne vor allem zwei. Also wir sind das dritte im Ford Transit. Da kommen wir ganz viel Geschichte. Der gefahren ist der Reto. Und dann sind wir auf das Kirchberg gekommen und dann haben wir da einfach die Strasse nie gefunden, oder? Dann habe ich gefunden, könnten wir ein bisschen gut gleichmals Navigationsgerät reintun. Und dann ist also gekommen, wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Ankunftsziel in 2,5 Stunden. Und dann haben wir dann also eben beim Kirchberg, wo irgendwie Richtung Bern ist, oder bei Bern, herausgefunden, dass wir eben im Kirchberg dort hinter St. Gallen hätten müssen spielen. Und dann habe ich ja dort mal angeläutet. Also wir haben dann gekehrt und sind wieder auf der Autobahn an Zürich vorbei.
Okay, aber wir haben es doch noch geschafft und um 8 Uhr ist die Show losgegangen.
Es war ein Wahnsinnsstress gewesen. Joe ist über die Bühne, soviel ich weiss. Ja, Kirchberg, das ist nach wie vor der Running Gag.
Wie ist das mit der Nervosität, wenn du auf die Bühne gehst? Hast du das Gefühl, das hat zugenommen jetzt mit dem Alter? Ist da etwas passiert oder bist du so der Pro?
Also beides. Ja. Also es ist... es gibt Auftritte, wo ich wirklich hinter der Bühne stehe und denke, ich weiss nicht, wie ich das schaffe. Das ist jetzt so eine Challenge, so eine schwierige Ausgangslage. Wow, wie überlebe ich jetzt die, ich weiss nicht, nächste halbe Stunde oder so. Dort bin ich eigentlich nicht einmal so nervös, sondern dort habe ich so wie mein Mantra, ich habe das schon geschafft. Esposito, du hast das hinter dich gebracht, du hast das geschafft. Du gehst jetzt da raus und das wirst du auch überleben. Also das ist so in der Krisensituation, oder, wo sich bei mir so ein Pragmatismus einschaltet. Aber was immer schlimmer wird, sind Premiere. Das wird immer schlimmer. Nein, und also es ist, für mich sind einfach Premiere so schlimm, weil das ist ja das Rössli-Spiel, oder? Wobei das sich jetzt einfach ein bisschen ändert. Aber so der Ursprung von der Premieren ist ja, man lässt die Presse ein, oder?
Uh-huh.
Damit man nachher eine gute Presse hat, damit man Billett verkauft. Das ist ja der Start von der Ding. Aber die Presse kommt ja schon. Also gut, gehen wir zurück in die Vergangenheit.
Uh-huh.
Man lässt die Presse ein, uh-huh, aber die Presse kommt nur, wenn sie ja noch Prominenz hat. Uh-huh. VIPs.
Uh-huh.
Und das heisst, man muss ganz viele Promis und VIPs einladen und dann muss man der Presse, die es ja gar nicht mehr gibt, es kommt ja von Zeitungspressen, gibt es ja nicht mehr, hat man dann müssen die VIP-Listen abgeben und die haben dann entschieden, gut, das lohnt sich, weil die kommen ja in der Regel nicht wegen dir, sondern eben wegen den VIPs und den Promis. Und dann, ja, und dann ist so, Hallöchen, ja, Herr Sobinoch, wie hat Ihnen Frau Schneider gefallen? Und ja, dass man halt wieder so ein Content, heisst das ja, heute kann ich irgendwie posten. Das ist für mich einfach so ein Psychostress, weil ich habe gar nicht mein normales Publikum. Egal, ich stehe auf der Bühne, ich habe den Text noch nicht richtig, ich habe noch kein Timing, ich habe den Rhythmus auf der Bühne noch nicht, ich bin noch nicht textsicher. Und genau an dem Tag, wo ich eigentlich der schlechteste, du weißt, das ist einer von deinen schlechtesten Auftritte eigentlich, hocken alle, die du kennst, im Publikum, weil alle wollen da Premieren. Oder? Und du, egal, wo du anschaust, im Publikum, jedes Gesicht kennst. Und du siehst dort irgendwie einen, so auf die Uhr schaut oder WhatsAppelt und so. Und du stirbst einfach. Und am Tag zwei, ganz normales Publikum, da bin ich glücklich.
Ja.
Also nicht, dass ich meine Freunde nicht gerne habe, aber der Psychostress ist für mich das so ein Psychostress, den ich fast
nicht mehr habe. Das glaube ich. Ja, habe ich auch miterlebt.
Ja.
Ja.
Und du kennst das auch, die zweiten Shows, oder? Ja. Tag und Nacht,
ja,
oder?
Ja, gut, wobei den Kater muss man noch mit einberechnen, wo man dann am zweiten Tag hat. Das habe ich doch nicht, so nach der Premiere. Ja. Jetzt sind wir gerade beim Thema Premiere.
Ja.
Das nähert ja auch langsam wieder.
Ja.
Dein neue Programm.
Ja.
Ich weiss. Da bist jetzt fleissig dran.
Ja, ich
Kannst
weiss.
Du etwas erzählen davon?
Bei der neuen Show wird es ganz sicher eine Veränderung geben von der Helga. Also sie tut sich einen Schritt weiterentwickeln. Ja, sie ist weiss. Nicht mehr braun.
Mhm.
Helga Wau hat jetzt weisse Haare. Mhm. Sie steht zu ihrem Alter.
Mhm.
Sie färbt nicht
mehr.
Und,
sie färbt nicht mehr? Ja. Hat sie mal gefärbt?
Ja, sicher. Mehr. Mit 60.
Jetzt bin ich so lange mit ihr unterwegs.
Ja, oder? Siehst du. Checkt, ja. Und ja, eben, sie ist weiss, oder?
Mhm. Mhm.
Ich weiss. Ja.
Mhm.
Sie ist alt geworden.
Mhm.
Also alt ist natürlich immer ein Gefühl. Oder es hat mit dem Blickwinkel zu tun. Für einen 20-Jährigen bin ich eigentlich gar nicht mehr existent. Da bin ich eigentlich schon in der Urne eingeäschert oder scheintot. Für einen 80-Jährigen bin ich immer noch ein Jungspund. Also ist ja, Alter ist sehr relativ. Aber wenn man jetzt mal definiert, ab 60 bist du alt, dann kann man doch sagen, mit 60 hast du eine gewisse Altersweisheit oder ein Wissen. Die Frage ist, ob es dir etwas bringt. Und ob das Wissen wirklich auch Wissen ist oder nur ein Gefühl.
Helga, wie nimmt sie wahr, dass sie alt wird? Ach, nimmt sie das überhaupt wahr?
Ja, selbstverständlich. Wenn sie sich buckt zum Beispiel und nicht mehr runterkommt. Ja, selbstverständlich. Mhm. Ja. Also es war natürlich auch immer ein Thema gewesen, älter werden oder das Frauenthema, das Körperliche, absolut, ja.
Wie nimmt die Regula wahr, das Älterwerden?
Ich würde sagen, gleich wie die Helga.
Mhm. Aber das Spiel an und für sich, du hast ja den Vergleich, wie das früher war. In den 30er, 40er, 50er. Jetzt bist du das letzte Jahr 60 geworden. Das merkst du beim Spielen, dass energetisch...
Nein, das merke ich nicht. Also in diesen zweieinhalb Stunden, wo ich auf der Bühne stehe, kann ich nicht sagen, dass es einen Unterschied gibt, nein. Ich merke es einfach vorher und nachher.
Mhm.
Schon um 10 Uhr aufstehen, parat machen, um 12 Uhr losfahren, oder um 12 Uhr dort sein, 5 Stunden aufbauen, einleuchten, vorbereiten, schnell etwas essen, Maske, Show machen, dann wieder alles zusammenpacken, wieder heimfahren, um 2:30 ins Bett, um 2 wieder aufstehen. Das merke ich, dass ich das nicht mehr so mag, 5-mal in der Woche.
Das sehen die Leute nicht, oder?
Sie Nein, also das ganze Drum und Dran, also alles, was rundum ist, wird anstrengender mit zunehmendem Alter. Aber eigentlich der energetische Moment auf der Bühne, könnte jetzt nicht sagen, dass ich einen Altersunterschied spüre.
Das Thema Älterwerden, irgendwann mal aufhören mit der Helga. Kannst du ohne Helga sein?
Absolut, ja. Ja, ich freue mich richtig drauf.
Ist wahr?
Ja.
Also das heisst, du freust dich drauf? Das heisst, das ist schon in Planung?
Ja.
Okay.
Ja, doch. Für mich ist das ein langsamer Prozess. Also, was ich glaube nicht will, ist einfach sagen, heute ist mein letztes auf Wiedersehen miteinander. Aber ich habe ja jetzt seit einem Jahr führe ich mit meinem Mann zusammen, mit dem Freddy, das Gasthaus am Weissen Rössli. Und wir haben das Projekt übernommen mit 60. Gut, wir haben jetzt mal einen 5-Jahres-Pächtervertrag unterschrieben. Ganz bewusst, wie wir sagen, mit 65 wären wir theoretisch pensioniert. Aber das Ziel ist natürlich, das noch länger zu machen, oder? Solange wir das können. Und mein Ziel ist eigentlich, in den nächsten 2 Jahren sehr intensiv mit der Helga auf Tournee zu sein und dann einen langsamen, gleitenden Übergang zu machen von der Künstlerin zur Wirtin und Veranstalterin.
Joe, spielst du ja amix plus minus 2 Jahre ein neues Programm. Wenn du sagst, schleichend, also das ist dann so ein Ausplempeln von dem «Ich-weiss-Stück»? Oder meinst du, dass du noch ein bisschen Galas machst?
Und das kann ich jetzt noch nicht so sagen, weil ich stehe gerade kurz vor der Premiere. Und vor einer Premiere weisst du nie, gibt es einen Flop. Vielleicht sagen sie nach einer schlechten Premiere allen Veranstaltern, ja, dann komm, lösen wir den Vertrag auflösen. Lass gerade stehen, geh nach Hause. Ist eine Granatenshow, wo irgendwie vielleicht 3 anstatt 2 Jahre spielst. Oder das weiss man ja nie. Man weiss nie, was das Leben bringt. Ich finde, ab 60 weiss man nie, was das Leben bringt. Es gibt so viele Leute in meinem Umfeld, die gesundheitlich schlechte Diagnosen haben und das Leben auf den Kopf stellen. Oder du weisst nicht, kommst Arthrose in den Knie über und kannst nur noch im Sitzen spielen, whatever. Kommt Corona, bricht ein Krieg aus. Einfach irgendetwas, wo so ein Konstrukt auf den Kopf stellt. Also darum, ich finde immer, man muss eine Vision haben, einen Plan. Also ich habe immer eine Vision und Plan, aber man muss auch immer bereit sein, das wieder über den Haufen zu schmeißen, oder? Das ist jetzt einfach mal ein Wunschtraum. Also, weil es gibt ja, einerseits gibt es einfach die abartige Spielfreude von mir, wo ich einfach so gerne mit der Helga auf der Bühne stehe. Und dann gibt es aber nebendran das Wirtschaftliche von einem Management, wo einem einfach halt plötzlich zubucht und plötzlich siehst du einen Excel-Tabellen mit Terminen, wo du denkst, eben, liebe Leute, ich bin in 2 Jahren schon 63. Hallo, hat mich irgendjemand gehört? Ich mag vielleicht nicht mehr so viel mal auf- und abbauen und einen 18-Stunden machen, 5-mal in der Woche.
Gut, vielleicht müssen wir da ein Setup ändern, dass du...
Ja, das ist halt manchmal nicht so einfach. Ich wollte nur sagen, das eine ist die Spielfreude und das andere ist halt die ganze Entourage oder die Gesetzgebigkeit halt vom Showbusiness als solches, oder? Das ist einfach eine andere Seite, oder? Und das ist halt, also eigentlich, auch wenn ich zurückdenke, logisch könnte ich das Setup ändern, aber das heisst noch lange nicht, dass es dann besser ist. Das ist, wenn irgendein Produkt gut läuft, will jeder daran Geld verdienen. Das ist ganz ein einfaches Prinzip, oder?
Ja, klar.
Da kannst du noch einmal, da kannst du noch 100-mal sagen, ich will weniger. Also, Das ist ein wirtschaftliches Prinzip, oder?
Also das sieht man ja jetzt auch zum Beispiel bei den Divertimento, wo ja irgendwie ihre Abschiedstour, ich meine, wie lange geht die? Ich meine, das ist doch bizarr.
Ich nehme an, die geht 6 Jahre.
Die machen das
nachher irgendwie. Nachher macht es nochmal eine Show.
Irgendwie so, oder?
Wäre nicht die erste.
Das ist ja auch böse Zunge, das ist ein gutes Konzept.
Ja, also Marketing-technisch ist super.
Schon, oder? Eigentlich. Regulo, was hat dir Helga in all diesen Jahren gegeben? Kannst du das so ein paar Sätze zusammenfassen? Und was hat sie dir genommen?
Ah, das ist schwierig zu beantworten, weil man muss ja zuallererst einfach mal sagen, wenn ein Mensch die Möglichkeit hat, in so einem Land geboren zu sein wie die Schweiz, und dann die Möglichkeit hat, ein Hobby zum Beruf zu machen, dann die Möglichkeit hat, mit Scheissdreck zu erzählen, Geld zu verdienen. und einfach so einen Beruf darf ausüben, der dann auch noch Erfolg hat und man kann leben davon. Das ist ja einfach mal so eine privilegierte Situation.
Absolut.
Dass alles Jammern nachher eigentlich schon fast daneben ist.
Mhm.
Das ist einfach mal, das muss man einfach mal gesagt haben.
Mhm.
Jetzt kommt aber das grosse Aber, und das ist eben No business like show business. Also, nochmal, ich habe es vorher schon gesagt, es gibt den Magic Moment auf der Bühne, was für mich nach wie vor, jeder Auftritt ist für mich Magic Moment.
Nach wie vor?
Nach wie vor.
So
da
schön,
bin ich
oder?
In meinem Element. Und jetzt gehen wir so in einen ganz esoterischen, medialen Bereich. Ich sage auch, in dem energetischen Moment, wo mir das Publikum so viel Energie gibt, manchmal auch raubt, aber vorwiegend gibt, zusammen mit dem, ich weiß es nicht, feinstofflichen, was da alles noch mitspielt, wo eine unwahrscheinliche Energie ist, in so einem Raum, in der Zeit von dem Spiel. Das ist ja wie, wenn ich zurückdenke an meine Jugend, Pubertät, Jugend, hey, wow, mein erstes Live-Konzert, Supertramp, Hallenstadion. Die Musik, noch heute, wenn ich die Musik irgendwo in der Jukebox im Radio höre, da, jede Pore von meinem Körper erinnert sich ja zurück an den Magic Moment, wie ich dort, boah, in dieser Kurve, okay, ich gebe zu, es war noch ein bisschen Hasch im Spiel, aber das sind Magic Moments, oder, wo einem fürs Leben prägen, Musik, auch Theater, die ich gesehen habe, wo mir ganze Hirnwelten aufgegangen sind. Das ist so etwas Positives, das ist so etwas Lässiges, oder? Das ist einfach ein Geschenk. Das Geschenk, wo ich glaube, das haben wenige Leute. Ich glaube schon, es gibt Billettkontrolleure, die ihren Beruf gerne machen, aber ich weiss jetzt nicht, ob sie so viel Positives von ihrem Publikum zurückbekommen. Und wenn, dann sicher nicht von mir. Aber das ist ja schon abgehandelt, das Thema. Fahrausweiskontrolle!
Kennen wir?
Nein. Und dann gibt es halt einfach das Ganze hindurch, wo sehr, sehr viel Energie braucht. Sehr viel. Und auch viel Geld kostet.
Ja.
Also ich habe,
das ist der Preis dafür, dann quasi.
Ja, schon viel Geld in den Sand gesetzt, weil ich an etwas geglaubt habe. Ja, wo du halt auch musst. Und auch immer wieder Existenzängste gehabt. Und die Leute von außen denken immer, wow, der läuft es gut, der ist reich, oder? Aber was das zum Teil im Hintergrund heisst, das weisst auch du. Auch du weisst von ein, zwei Produktionen, Ja, dass man auch halt wirklich zum Teil ein ganzes Jahr schafft wie nur etwas und einfach nur zahlt und nicht verdient. Und das gibt manchmal so ganz negative Sachen, wo man auch zum Teil zwei Jahre dran rumnagelt. Wo ich finde, es wäre absolut unnötig gewesen, aber es hat halt in der Konstellation von XY ist jetzt halt einfach so gewesen. Also so der Energiefresser von den ganzen Produktionen, wo man halt einfach immer halt allein muss das stemmen. Das ist sehr anstrengend.
Ja.
Aber ich denke, das kennt jedes KMU-Unternehmen, das kennt jeder selbstständige werbende Mensch, kennt das. Hey, muss wieder reinvestieren.
Mir ist jetzt gerade noch ein Moment in den Sinn gekommen, wo ich gerne zurückdenke, wo wir zusammen unterwegs sind. Ich glaube, das war bei der Produktion Hellness gewesen.
Oh mein Gott.
So für mich so ein Magic Moment. Was, ich habe die Show geliebt.
Ja,
ist, also könnt das schauen. Auf YouTube findet man ja Ausschnitte, glaube. Und es gibt auch eine DVD, ja. Oder? Es gibt, glaube ich, auch noch DVD. Ja. Für die, die nicht wissen, das ist so ein Silberling, wo man kann in ein Gerät rein tun kann. Und da spielt es dann ab.
Ja, und ich bin halt ein Digital Oldie. Ich arbeite auch an einem Streaming, aber ich muss zuerst herausfinden, wie man das macht.
Wir sind, das war Premiere gewesen, Hellness. Und die Show hat noch ein bisschen geeiert.
Was heisst das, geeiert? Sie war grossartig mit einem katastrophalen Ending, wo etwa eine halbe Stunde...
Es hat einfach irgendwie einfach nicht so richtig gestimmt. Und wir sind... ich meine, für die das nicht so kennen wie wir jetzt, da hockst du ja irgendwie mit einem Regisseur, du machst Proben, man stellt um und macht und tut und dann hat man mal das Päckchen beieinander und dann kommt die Premiere, dann gibt es kleine Änderungen und dann geht man spielen damit. Und wir haben, glaube ich, eine Woche lang im Käfigturm in Bern gespielt, beim Edu. Und dann haben wir 3 Shows gespielt. Und es hat nicht funktioniert.
Hat nicht funktioniert. Hat und nicht funktioniert. Wir haben, also wir, ich, habe eine brutale Kritik bekommen. Also ich weiss nicht mehr, ob es eine Zeitung war oder was. Das weiss ich nicht mehr. Es ist, glaube ich, nach dem zweiten oder dritten Tag, wo wir waren, ist die Kritik rausgekommen und die ist vernichtend gewesen.
Ach Gott, das
ist... Und die ist aber so präzise auf den Punkt ehrlich gewesen. Und wir haben es ja selber auch so gesehen.
Wir haben wirklich gespürt,
die Person, ich weiss nicht, war es eine Frau gewesen, die das geschrieben hat, hat einfach recht. Die bringt es absolut
bitter,
auf den Punkt.
Aber sind wir froh, ist die Kritik gekommen. Weil wir haben...
Und dann?
Dann haben wir gesagt, hey, morgen gehen wir 5 Stunden früher in das Theater, sind schon um 2 am Nachmittag oder so im Kämpfigturm gewesen. Vielleicht sogar noch. Haben Post-it-Zettel mit den Nummern verteilt am Bühnenboden. Und nein, look, das muss da. Das,
wir haben gesagt, wir gehen nicht auf die Bühne. Und wir hören nicht auf, bis wir es haben.
Ja. Und haben im Grunde genommen einfach einen grossen Teil von dieser Regiearbeit komplett auf den Kopf gestellt. So.
Wir haben es rausgeschmissen.
Wir haben fast eine neue Show gemacht, aber wir haben sie einfach ein ziemliches Update drauf gedacht. Und was ist passiert? Fucking Standing Ovation hat es gegeben an diesem Abend.
Und die Show ist geboren gewesen.
Und das ist so geil gewesen. Den Moment, den vergiss ich nie mehr, wie wir uns in den Armen gelegen sind. Kriege ich jetzt noch Stimme hören ins Berg. Das war einfach so cool gewesen, wenn man merkt, irgendwie, wir haben die Kurve gekratzt. Ja. Und das ist super, super cool gewesen. Regula, du hast es angesprochen vorher, irgendwann kommt der Moment, wo die Perücke ins Köffel reinkommt. Was bleibt von der Helga, wenn die Perücke versorgt wird?
Ich hoffe einfach positiv, dass sie schöne Erinnerungen haben von mir. Es ist ja wie bei den Naka Pickles, wo heute noch Leute kommen und sagen, ich war so Fan von den Naka Pickles. Ja, und ich finde das auch heute noch gut, dass wir mit den Naka Pickles eigentlich wie am Zenit aufgehört haben. Wir haben natürlich aufgehört, weil wir auch Konflikte hatten, oder? Wir haben nicht aufgehört, weil wir so erfolgreich waren. Aber man bleibt auch, wenn man aufhört, wenn es gut ist, die Leute gut in Erinnerung. Oder? Und ich sehe jetzt auch schon 2-3 Leute, wo ich denke, bitte hör auf. Hey. Also am Schluss habe ich nur noch das Negative in meiner Erinnerung. Oder? Und ich einfach finde, das ist jetzt gut.
Ja.
Du bist mal so gut gewesen.
Das wird schon
gehen.
Das
ist jetzt nicht mehr. Oder? Es ist schon immer noch irgendwo auf einem höheren Level, aber es ist nicht mehr zeitgerecht. Es passt nicht mehr. Oder? Und Ich hoffe einfach, dass ich den Leuten einfach in guter, positiven Erinnerung bleibe. Und es ist ja auch so, das heisst ja nicht, dass ich vielleicht irgendwie die Perücken einfach mal in einen Koffer einsperre und den Koffer vergraben im Garten und nie mehr aufmache. Vielleicht nehme ich die Helga noch einmal mit 90 raus, weil irgendwie mal der Zeitpunkt gerade stimmt, mal nehmend ein kleines Auftritt zu machen. Ich schließe ja nichts aus. Oder? Ich schließe aber auch nicht aus, dass ich vielleicht etwas anderes mache, wo ich jetzt einfach noch nicht sagen kann, was es ist. Oder?
Wenn dann die Helga mal weg ist, aus dem Leben von der Regula? Was wirst du am meisten vermissen?
Das kann ich dir nicht sagen. Weil das geht in ein philosophisches Gespräch rein, oder? Man hat ja manchmal, wenn man so in einer Beziehung ist, dann regt man sich auf, dass es Zahnbürstchen da und das macht er nicht und zocken tut er nie auseinander. Und dann regt einem das so auf und dann denkt man immer, das regt mich jetzt so auf, das muss jetzt aufhören. Und wenn dann eine Beziehung aufhört, merkt man, aber das und das ist doch so schön gewesen. Also, das musst du mich in 10, 20 Jahren nochmal fragen.
Darf man uns dann nochmal?
Wenn wir noch leben, ja.
Kannst du dir vorstellen, als Regula auf die Bühne zu gehen? Talkmasterin, ja. Host?
Ja, also absolut. Ich habe kürzlich meinen ersten Talk gemacht. Bin kurz erbärmlich abgekackt.
Welches Format denn?
Bei uns im Gasthaus zum Weissen Rössli habe ich jetzt gerade Werbung gemacht. Gasthaus zum Weissen Rössli. Nein, habe ich meinen ersten Talk gemacht und ja, ich habe es im Nachhinein nicht so gut gemacht, aber es war ja das erste Mal gewesen. Und man muss das natürlich so, das, wie heisst das, Debriefing machen. Das nächste Mal mache ich es dann besser. Ich kann es mir absolut gut vorstellen. Ich kann mir sehr, sehr gut, sehr, sehr viel vorstellen. Es gibt auch ganz viele Gefäße, wo ich immer wieder höre, ja, es wird dann moderiert von. Und ich denke, das hätte dann mich können fragen.
Also das würde dich reizen.
Ich liebe moderieren, aber ich werde nie angefragt. A, natürlich, weil wenn es etwas Seriöses muss sein, ist die Helga nicht richtig, weil die Helga dann eine Kunstfigur ist. Und wenn ich eine ernsthafte Person vis-à-vis habe, dann hat die das Gefühl, sie muss jetzt auch lustig sein. Also das funktioniert nicht. Und oder sie kommen einfach nicht auf die Idee, weil man hat die Helga noch nie oder sehr selten gesehen moderieren. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein, etwas, das noch nie aufgegangen ist in meinem Leben. Und privat habe ich es etwa 3-mal gemacht und mache das eigentlich sehr gern. Aber ich bin natürlich, wenn es etwas ein bekanntes Gefäß ist, bin ich halt als Regula uninteressant. Weil sie wollen ja die Helga.
Ja, die hast du etabliert halt natürlich. Ja. Soll ich dir eine Minute Moderationsfläche geben?
nein, zuerst mal den Podcast.
Du, die ganze Comedy-Szene, da ist ja doch ein rechter Wandel passiert. Wie empfindest du den?
Ich empfinde ihn als ganz extrem. Also, es sind immer so Wellen, oder? Also, ich habe jetzt die letzten 10 Jahre nehmen und ich habe die letzten 40 Jahre nehmen. Und da ist immer wieder sehr, sehr viel passiert. Oder? Es sind sehr coole neue Sachen gekommen und sind Wahnsinnsgeschichten halt einfach zu Ende gegangen, weil ein Haus hat müssen zumachen oder jemand alt worden ist und aufgehört hat. Aber den Wandel von der Szene empfinde ich im Moment sehr extrem. Da könnten wir jetzt, glaube ich, allein über das einen ganzen Podcast machen. Oder? Weil man muss einfach immer ein bisschen eingrenzen, von welcher Zeit reden wir. Oder? Weil ich meine, wir haben angefangen, da war einfach alles Kleinkunst. Es hat Kleinkunst gegeben in der Schweiz und in Deutschland hat es Kleinkunst und politisches Kabarett gegeben. Ich bin ja noch wirklich mit den Acker Pickles gross geworden, zusammen mit, in Sendungen mit Hans-Dieter Hüsch und Dieter Hildebrand.
Die grosse Garde, ja.
Wo wir regelmässig spielen durften, Otis Schlachthof, Lach- und Schießgesellschaft. Und das war für mich immer so absurd gewesen, dass wir so als Farbtupfer noch bei diesen hochkarätigen, hochblitzgescheiden, intellektuellen, sehr intelligenten Leuten mitmachen Und dann ist plötzlich Bang Comedy gekommen, was natürlich schon lange gegeben hat, so der Stand-up, das ist mehr im englischen Raum, eine uralte Tradition gewesen. Plötzlich ist in Deutschland Stand-up gekommen und dann ist in der Schweiz Stand-up gekommen. Und dann hat es einen extremen Wandel gegeben in dieser ganzen Szene. Und dann irgendwie, ja, im Moment ist eigentlich alles nur noch Comedy. Also alles, was irgendwie einmal auf 2 Stunden gelacht wird, ist Comedy. Und für mich ist nicht alles Comedy, was sich Comedy nennt. bei weitem nicht, aber es verkauft sich halt. Also es ist ja, auch wir haben uns schon vor 10 Jahren überlegt, was schreiben wir jetzt aufs Plakat, oder? Ich kann ja, wenn ich ein Kabarett draufschreibe, dann stimmt es auch nicht wirklich. Komikerin tönt so ein bisschen nach Klon. Wirklich, Comedy ist immer noch, also am ehrlichsten gewesen, aber Stand-up-Comedy ist dann auch nochmal etwas anderes, weil ich mache keine Stand-up-Comedy, weil im klassischen Stand-up-Comedy sind keine Kunstfiguren erlebt. Und es ist wie Poetry Slam, wo auch so ihre Gesetzesgebungen ihren Rahmen hat, oder? Und heute ist einfach halt alles Comedy, oder? Und,
kannst du die Sachen auch schauen?
Ich gehe, wenn ich kann, sehr viel schauen. Jetzt im letzten Jahr habe ich weniger können schauen. Oder müssen dann halt online schauen. Weil ich sehr eingespannt war mit dem neuen Gastrobetrieb. Aber ich kann sehr viel, sehr gerne schauen. Egal, was ich sehe, es inspiriert mich einfach immer. Es macht meinen Geist auf. Ich liebe es, im Publikum zu sitzen. Auch wenn es mir nicht gefällt, es inspiriert mich immer. Und es hat aber auch, halt jetzt, wenn du schon so lange in der Schweiz auf Tournee bist, sind sehr viele Häuser zugegangen, wo es einem das Herz bricht. Es hat einen extremen Wandel gegeben. Auch ich empfinde auch, ich habe es früher als grosse Familie erlebt und empfinde es zum Teil, es gibt immer mehr Röstigraben. Also es gibt nicht ein Röstigraben zwischen Französisch und Deutsch, sondern so Röstigraben im also Gräben, nehmen wir mal die Röste raus. Es tut sich so ein bisschen scheiden, oder? So. Und ich weiss zum Teil nicht recht, wo es hingeht. Es gibt auch sehr viele Sachen, wo ich merke, mit dem spricht mich nicht an. Oder ich fühle mich nicht mehr dazugehörig. Ja. Oder was, ja, da könnte man jetzt so viel erzählen. Es ist ja auch noch viel so, dass auch du, sobald du Erfolg hast, auch eher ein bisschen geschnitten wirst, oder? Also, man nimmt dich zum Namen haben, oder man schneidet dich eigentlich in der Szene, weil das ist ja ein Selbstläufer. Das ist ja, und wenn es gut läuft, wenn es erfolgreich ist, ist es immer gerade Kommerz. Dann ist es nicht mehr Kunst. Das ist ja dann, oder? Und, finde es noch extrem, wie innerhalb von dieser kleinen Schweiz gibt es wirklich einfach, für mich grosse Gräben, wo es nicht mehr ein Miteinander ist, sondern ein Gegeneinander. Und das empfinde ich als sehr schade.
Ist das auch ein Beweggrund, zu sagen, es ist dann langsam auch gut?
Nein. Ich finde, mit 60 darf man auch mal etwas nicht mehr so verstehen, weil es einfach anders ist. Es gibt zum Beispiel für mich sehr viele Leute, die sehr, sehr schnell auf der Bühne stehen. Also heute ist noch schnell mal einer, der an einem glatten Abend einen Witz gelandet hat, findet, ich mache jetzt auch ein bisschen Comedy. Und es gibt für mich sehr viele Leute, die ich anschaue und denke, ja gut, okay, ist okay, aber ich glaube, du wirst nicht lange auf der Bühne bestehen. Und weil einfach die Leute das auch gar nicht als Beruf anschauen, oder dass sie auch gar nicht sehen, dass da wirklich ein Handwerk dahinter ist, oder dass auch bei einer lustigen Nummer man eigentlich so wie die Metaebene muss finden, den innerlichen Subtext haben, eine innerliche politische Haltung auch, dass man etwas auch kann aussagen, eine Message überbringen, ohne einfach nur Witz. Und ja, es gibt ein paar Sachen, die mich einfach langweilig, weil sie mir zu oberflächlich sind. Ja. Aber das heisst noch lange nicht, dass ganz, ganz viele Leute an dem dürfen Spass haben und sollen mit dem einfach einen ganz tollen Abend verbringen. Also ich glaube, da hat ja jeder Mensch hat so seine Vorlieben für etwas. Oder? Der eine ist der Free Jazz, was mir Folter ist. Oder jemand hat gerne ein bisschen härter Gitarrenrock und der andere hat so gerne ein bisschen klassisch oder was auch immer. Also die Vielfältigkeit ist auch sehr wichtig. Oder? Ja. Ich glaube, Kunst tut sich gegenseitig bereichern in einer wahnsinnigen Vielfältigkeit.
Ja.
Wenn alles nur noch gleich ist, dann dann stirbt es. Ich bin ja wohl da, wo ich bin. Mir gefällt das, was ich mache. Wenn ich das, was ich selber mache, nicht mehr gut finde, dann muss ich aufhören.
Ja.
Aber ich kann auch einfach sagen, ich höre jetzt mal auf, weil ich finde, ich habe jetzt nicht mehr so viel Lebenszeit und die möchte ich anders gestalten.
Ja.
Vielleicht kommt es aber auch ganz anders raus, ich weiß es nicht.
Lass jetzt einfach mal noch offen.
Ja, ich lasse offen, ja.
Was so im Moment auf der Welt passiert, mit all diesen Kriegen, wenn da so ein verdammtes Zeug am Abgehen ist und du gehst auf die Bühne und bist lustig, wie kannst du ausblenden? Oder spielt das mit?
Ja, ein grosses Thema. Also ich meine, je schlimmer das die Welt ist oder je schlimmer das eine Situation ist, umso eher brauchen wir den Galgenhumor zum Überleben.
Mhm.
Und ich glaube, Menschen, die auf der Bühne stehen und politisch oder auch nicht politisch sind, geben Menschen, die tagtäglich mit dem ganzen Negativen konfrontiert sind, auch ein Ventil, um wieder mal das Hirn sortieren oder das Hirn mal auch sacken lassen, um abschalten. Und ich glaube, dass Humor enorm wichtig ist. Mhm. Auch Galgenhumor ist extrem wichtig. Ich mag mich erinnern, wir sind 9-11, wo das, an dem Tag, wo das passiert ist, sind wir mit den Aka Pickles in Bern im Theater am Käfiturm gewesen. Wir sind in dem dritten Untergeschoss gewesen. Wir hatten dort kein Netz, kein Fernseher, nichts. Und irgendwann sind wir aufgegangen zum Mittagessen und überall sind die Fernseher gelaufen und wow, was passiert da gerade? Oder man hat ja nicht gewusst, was passiert da in dem Moment, oder? Und wir haben aber gewusst, wir haben einen Firmenanlass für eine Versicherung. Und müssen nachher wieder in den Keller, die Versicherung, die kommt, die will dort ihr, weiss ich, was war es, Weihnachts- oder Kundenessen machen und will sich dann amüsieren. Das war schon sehr, sehr, sehr absurd. Das war so ein Punkt, wo, darf man das jetzt? Darf man jetzt auf die Bühne stehen und lustig sein, während wir nicht wissen, was auf dieser Welt passiert? Wir haben uns das aber entschieden zu machen. Oder ich bin ein paar Mal in schwierigen Situationen gewesen. Wo mein Mann gestorben ist, ich bin eigentlich nicht fähig gewesen, auf der Bühne zu stehen, aber irgendwann nach 4 Wochen oder nach 3 Wochen hat es geheißen, hey, wir sind 5 Leute, von dem leben. Was machen wir jetzt mit dieser Tournee? Dann stehst du halt wieder auf der Bühne.
Tough.
Und bin dann einfach ein bisschen, würde man sagen, nachher ein bisschen zu früh. Ich hätte jetzt, ich glaube, noch 2-3 Wochen gebraucht, um einfach nicht so fragil auf der Bühne zu stehen. Weil ich, wenn es Blackout kam, ist Panikattacken bekommen. Ja, weil ich einfach den dunklen Raum nicht vertreibt habe. Aber gleichzeitig muss man eben auch das andere sehen, oder? Dass in einer eigenen, abartigen Krisensituation die 2 Stunden auf der Bühne ist wie Ferien machen gewesen von meinem eigentlichen Horroralltag.
Okay.
Also das wollte ich sagen, oder? Es hat wie immer 2 Seiten, oder? Ich glaube einfach, es ist ganz komisch, wenn auf der ganzen Welt Krieg ist und jemand auf der Bühne steht, der ein Maul und ein Hirn hat, sich nie mit auch nur einem von diesen Themen auseinandersetzt. Dann ist es für mich wieder ein bisschen komisch. Weil man hat die Möglichkeit, ein Sprachrohr zu sein, für eine Meinung, für eine Haltung oder für Gefühle oder whatever.
Ja, aber da muss man das Mindset schon richtig einstellen. Also das ist... Ich habe es erlebt, mal, wo mein Vater gerade gestorben ist und wir haben mit dem Pfannenstiel Kammersex dort Premiere gehabt, im Hechplatztheater. Das war für mich sehr absurd gewesen, auf dieser Bühne zu stehen und die Leute giggeln. Und ich habe noch die Nacht im Spital verbracht und er ist gestorben und bin völlig in einem anderen Film gewesen. Da dubbelt auch noch. Was ist das? Gibt es da zu lachen?
Ja.
Eigentlich. Aber spannender daran ist, dass meine beiden Bandmitglieder nach dem Gig zu mir gekommen sind und gefunden haben, ich hätte den Gig von meinem Leben gespielt.
Ja, das ist, weil du so feinstofflich warst, oder?
Das
weil
und
so
ich
so sensibel
war. Ich habe nicht gespielt.
Ja.
Ich habe immer auf der Bühne
gewesen,
immer das Gefühl gehabt, ich muss jetzt spielen. Ich muss überspitzt gespielt haben. Und dort habe ich so einen Leck mir am Arsch. Und was sind ihr für Trandhüte da im Bau? Was gibt es da zu lachen? Nicht. Mm. Und das ist, wie du sagst, authentisch gewesen. Ja. Mm. Und das wird vermutlich ähnlich sein, wenn jetzt die Kriege, die halt abgehen und 9-11 und du gehst auf die Bühne und hast die Einstellung, okay, man braucht das, das Ventil. Das ist das eine, das ist die Dienstleistung quasi. Ja, du musst ja doch da oben dann irgendwie ein paar Hebel drehen, dass es für dich dann eben auch stimmt.
Oder? Und du bist ja nicht allein, das Publikum entscheidet ja auch, ob es kommt in dieser Situation. Das Publikum entscheidet auch, weil ich jetzt in dieser Situation ins Theater lachen. Du bist ja nicht allein. Oder? Und noch ein anderer Aspekt, der für mich wichtig ist, das sind immer wieder so Situationen, wo die Leute dich fragen, ja, wie kannst denn du das? Und dann denke ich, oder weißt du, es gibt ja Sachen, die nicht so schlimm sind. Oder weiss ich was. Du hast einen Wahnsinnsgrip mit 39 Grad Fieber, gehst am Nachmittag zum Doktor, sagst, hey, Doping, ich muss irgendwie funktionieren heute Abend. Ich kann mir das nicht leisten, den Auftritt abzusagen, weil ich an das Theater gemietet. Wie kannst du das? Ich sage mir immer, hey, wie kann eine Frau, die das Baby, da am Dreijährigen und da einen Frischling an der Brust hat, ja, die muss auch. Oder ein Zahnarzt, der sich den Fuß verstaucht hat, der muss auch. Oder jemand, der ja, vielleicht nicht so gut situiert ist, der vielleicht auch einen minderwertigeren Job hat, der in einem Pflegeheim arbeitet, zu einem nicht sehr gut bezahlten Lohn, muss auch sein, muss die Familien ernähren. Also,
Machen.
Machen, oder? Und dort unterscheide ich dann halt wieder, dort sage ich, das ist ein Beruf, oder? Es ist mein Beruf, mit dem Beruf verdiene ich mein Geld. In erster Linie mal freiwillig, vielleicht im Gegensatz zu anderen. Aber ich habe mich für das entschieden, es ist ein Beruf und da muss man halt auch einmal auf die Zähne beissen. Und die Resilienz heisst es, glaube ich. Sehr ein zentrales Wort, oder? Was ein bisschen ein Thema ist, auch vielleicht bei den heutigen jüngeren Leuten, oder, wo so die sogenannte Resilienz. Ja, wo das ist ja, auch wenn du das schaffst, oder? Wenn du die Krise durchgehst, wenn du durch die Widrigkeit durchgehst. Das macht dich auch ein bisschen zäh. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es härtet dich auch ein bisschen ab, aber nicht, es tut dich nicht, nicht abstumpfen. Sondern du lernst durch solche Sachen auch, manchmal musst du halt
mal durch den Schlamm gehen.
Ja, musst halt jetzt einfach mal grind runter und durch. Es ist mein Techniker hat immer so schön gesagt, das Leben ist kein Ponyhof.
Das ist dann ein Schafsäckel. Reden wir über die schönen Sachen, Regula. Du hast vorher
das ist
erwähnt.
Der depressivste Podcast. Ja, schon noch stecken.
Pächterin vom Gasthof zum Weisse Rössli in Metmenstetten.
Metmenstetten!
Hättest du jemals gedacht, dass du Pächterin von einem Restaurant wirst mit der Bühne und dazu auch noch eine Fußballexpertin?
Ja, vor allem Fußballexpertin. Nein, hätte ich nie gedacht. Ich habe mir immer vorgestellt, aufs Alter rein habe ich eine kleine Pension mit 6 Zimmern am Mittelmeer mit Blick aufs blaue Wasser. Ein bisschen Olivenbäume und Mandeln und Zitronenbäume. So hätte ich mir das vorgestellt. Aber dass es ein grosses Gasthaus im Säuleamt ist, nein.
Nicht unbedingt, oder? Sowieso, Mettmenstetten. Lohnenswert, es ist wunderschön.
Ja.
Der Theatersaal haben wir ja auch umgebaut. Neue Bühnen, neues Licht.
Also der Besitzer von dem Haus, das ist eine Genossenschaft, hat die Liegenschaft total saniert. Und wir haben jetzt natürlich auch noch ein bisschen investiert, so wie es im Rahmen der Möglichkeiten. Wir sind auch laufend etwas am Machen.
Unbedingt vorbeigehen.
Ja,
Wir haben tolle Veranstaltungen. Du bist jetzt eigentlich auf der anderen Seite. Du bist jetzt
Veranstalter. Sehr lustige Sachen.
Aber das kommt dir natürlich auch gelegen, dass du die Künstlerseite kennst. Also ich denke, die Künstler, die bei dir kommen, spielen, erleben so eine Seite, weil sie wissen, die Person, die uns gebucht hat, weiss genau, was brauchen wir als Künstler, dass wir uns wohlfühlen. Garderobe ist nicht, wie wir es ja schon erlebt haben, das Mannen-WC.
Garderobe ist mir fast wichtiger als Technik.
Genau. Aber da blühst du auf und der Freddy auch. Also ich habe euch beide schon dürfen erleben und es ist so schön, euch zum Zuschauen.
Es macht riesig Spass. Es ist ein Wahnsinnskrampf natürlich, aber es macht riesig Spass. Und es ist ja, das Theater ist, und Kultur ist in diesem Haus eine jahrzehntelange Tradition, oder seit 100 Jahren Tradition. Der Saal ist ja von Hochzeit, Geburtstagen, Weihnachtssechs, Essen, Leichenmöhli. Und es ist einerseits ein Kulturverein vor Ort, der seit Jahrzehnten dort ihre Veranstaltungen macht. Es ist die Ämterbühne, das ist eine Laientheatergruppe, die alle zwei Jahre eine grosse Produktion macht. Die sind jetzt gerade an Proben. Und seit Neuem halt auch ich und der Freddy, wo in diesem Haus Veranstaltungen machen. Wir haben halt weder Sponsoren noch Subventionen. Wir müssen das jetzt zuerst aufbauen und der Welt zuerst beweisen oder zeigen. Oder, die müssen jetzt zuerst wissen, dass es dort hinten spannende Sachen hat. Aber das ist jetzt nicht im Rahmen wie ein Kleintheater, das einen 7-Tages-Betrieb hat. Aber sehr lässig, es macht viel, viel Spass. Und da spüre ich noch ganz viel.
Das ist so cool. Betone es gerne nochmal, gehen vorbei.
Es ist, wunderbare Küche.
Ich hatte ja eine Pfefferrahmsauce, das letzte Mal, als ich bei euch war. Killer.
Ja.
Ich war zwar gerade in der Diätwoche,
hat nicht gerade gepasst.
Nachschub hat es keinen
gegeben. Es gibt ein paar Leute, die immer noch daran glauben, dass da keine Butter drin
hat. Man kann alles schön reden. Regula, es geht los mit «Ich weiss». Demnächst, die Tourdaten findet man auf deiner Homepage helgeschneider.ch.
Nein, dort findet man auch Auftritt.
helgeschneider.ch. Ich habe noch eine Abschlussfrage.
Ja.
Glückskeks, kennst du die?
Ja, ja.
Wenn du ein Glückskeks wärst, was würde auf dem Zettel draufstehen?
Ah, das ist so gemein, die Glückskeks, die kannst du ja nicht essen. Die sind ja so fad und pfurztrocken. Das schmeckt ja wie so vertrockneter Karton, oder? Gut, mit 60. Ja, ich weiss es nicht. Viel Platz hat sie ja nicht auf dem Zettel, oder? Das ist noch eklig. So viel Schnusch wie ich.
Ist einfach klein geschrieben.
Freu dich, der Liebe deines Tages, irgend so etwas so. Sei glücklich mit heute, auch wenn es nichts ist. Sei glücklich mit dem Tag, auch wenn der Keks trocken.
Schöner hätte man es nicht können sagen.
Wenn die
nicht
mehr putzen kann, hat sie die Putze.
Können den Abschluss.
Oder wenn sie die nicht mehr putzen, dann hat sie die Putze.
Du, das ist ein ganzer Karton voller Glückskeks.
Im Alter, wenn du die nicht mehr pflegen kannst, wie ist gepflegt? Es geht jetzt immer so weiter.
Es geht ewig weiter. Liebe Regula, tausend Dank. Es ist eine wahre
Freude. Danke, Herr Steck. Danke. Wir haben noch nie so verklemmt geredet miteinander.
Es sind weniger grusige Wörter, die man jetzt braucht.
Immer anständig geredet. Oder? Immer politisch, fast immer politisch korrekt.
Gepflegte sein. Wortwahl.
Ja.
Regula, tausend Dank. Ja. So schön war mit dir. Und ich komme schauen, da kannst du sicher
sein. Ich freue mich. Darf ich noch der Menschheit draußen deinen Übernamen sagen?
Da kannst du es da in die Kamera sagen.
Das war der Podcast mit der Regula Esposito alias Helga Schneider und dem Schano Steck alias Herr Speichelsteck.
Speichelsteck.
Er hat mal Speichelsteig.
So. Das war also der Soundcheck-Tag Nummer 4 mit der Helga Schneider, mit der Regula Esposito. Mega schön, sind ihr wieder dabei gewesen, haben zugeschaut. In zwei Wochen kommt die nächste Folge. Es wäre schöner, ihr würdet den Podcast abonnieren auf YouTube, Spotify, wo auch immer ihr den hört, schaut. Mein Name ist Jana Steck. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt euch Sorge. Ciao zusammen. Danke, Regula.